Hallo Julia.
Hallo Micha.
Da sind wir wieder, ne?
Ja.
Ja, und hallo Leute übrigens. Da sind wir wirklich wieder. Wir wollen euch an dieser Stelle grüßen. Oder ich grüße euch.
Ich euch auch.
Ja, siehst du, danke. Weil es zu gegebenem Anlass haben wir festgestellt, dass wir jetzt wieder eine Folge aufnehmen. Eigentlich wollten wir das ja nicht, ne? Wir wollten uns ein bisschen Zeit nehmen, Julia, oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, nach dem Erfolg, den wir jetzt hatten, ne? Weil wir hatten ja eigentlich gedacht, naja, wenn sich den Podcast mal einer anhört im Monat, wäre das ja schon toll. Ja, und dann haben wir doch jetzt tatsächlich schon 30 Leute, die sich den Podcast angehört haben und 5 Follower innerhalb dieser einen Woche, worüber wir ehrlich gesagt ziemlich sprachlos sind.
Tatsächlich deswegen auch, weil wenn wir berücksichtigen, dass wir, ja, wir haben ja so ein bisschen Eigenwerbung gemacht, ne? Dass wir erstmal, weil das eben unsere erste Folge gewesen ist, erstmal alle mit E-Mails vollgemartert haben. Ja, und dann sehen wir, wow, es haben sich über 30 Leute das in nur 4 Tagen angehört. Und da haben wir gesagt, für einen Erstpodcaster wie wir,
die keine Ahnung haben eigentlich von dem, was sie da tun.
Ja, wir sind ja tatsächlich keine Therapeuten. Wir sind ja nur Betroffene.
Ja, wir sind suchtig, so wie unser Podcast heißt.
Ja, das ist ja auch der Grund übrigens, warum die Entstehungsgeschichte ist der, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe in der Reha.
Stimmt.
Und Julia hatte die Idee, dort, sagen wir mal, ein paar Patienten einzufügen, um noch Nachkontakt zu haben.
Ja, ging nicht lange gut.
Doch, mit ein paar haben wir ja noch Kontakt.
Ja, aber die Gruppe halt nicht mehr. Die lebt leider nicht mehr.
Ja, und dann habe ich einfach beschlossen, Julia war am Anfang ein bisschen, sagen wir mal, nicht so dafür. Wir nennen das ganze Ding hier Suchtis, der Sucht-Podcast. Ja, und wie gesagt, nochmal vielen Dank für auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben.
Wahnsinn.
Denn eigentlich war das ja wirklich nur ein Runterlesen, was ja Sucht so in uns ausgelöst hat. Also in uns. Und das möchten wir nochmal betonen. Wir sind wirklich, was das Therapeutische angeht, Amateure, aber Profis in Sachen Sucht. Das kann ich für mich auf jeden Fall sagen.
Ja, ich für mich auch.
Und das, die Kombination eben aus den verschiedenen Beweggründen, ich mein Cannabis und Amphetamin und du halt mit deinem Alkohol.
Ja.
Und wir haben uns auch wirklich Gedanken gemacht, wie wir jetzt weitermachen. Wir wollen das auch nicht zu lange in die Länge ziehen.
Wir werden jetzt auch die Podcasts kürzer fassen und dann eher aufteilen, weil wir können uns da drin verlieren. Wir könnten darüber stundenlang reden und wir wissen auch ganz genau, dann hört keiner mehr von euch zu. Und ich bewundere euch auch schon für viele, die überhaupt die Dreiviertelstunde zugehört haben. Aber wir werden es jetzt besser machen.
Also der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist ja bei mir tatsächlich der Punkt, ich will aufklären. Weil ich eben sehr viel auch als ehrenamtlich engagierter Suchtlotse einfach mit ganz anderen Augen nach meiner Sucht, die Dinge wahrnehme. Aber letztendlich auch für mich als nachtherapeutische Reha-Diskussion, Gesprächsgeschichte, wie auch immer. Und wir haben uns überlegt, wie wir weitermachen. Und wir haben uns jetzt auf das Thema, wie wir auch in der letzten Vorstellung schon gesagt haben, wir wollen das Thema die Sucht in uns, so Innen- und Außenwahrnehmung, einfach mal anregen, besprechen. Und eins vorweg, alles das, was wir jetzt sagen, entbehrt nicht oder ist nicht die Vollständigkeit für sich. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Punkte, die wir hier jetzt nicht erwähnen.
Wir können nur von uns reden. Und das ist auch der Sinn dieses Podcasts. Wir reden nur von uns. Wir reden als Süchtige. Für denjenigen, der es hören möchte, entweder selber süchtig oder nicht weiß, ob er süchtig ist, oder vielleicht auch als Angehöriger, der irgendwie lernen will, wie gehe ich mit einem Süchtigen um. Nichts anderes ist das hier. Aber das ist für uns, glaube ich, eine Berufung, ne? Mittlerweile.
Ich habe sowas Ähnliches von einem Facebook-Kontakt mal mitgeschickt bekommen. Da schrieb eine, ich würde mich auf einer Mission befinden. Aber so empfinde ich das, wie gesagt, wirklich nicht. Ich habe darauf kommentiert und habe gesagt, ich möchte niemanden missionieren. weil ich möchte einfach aufklären, was unsere Politik meiner Meinung nach nicht hinbekommt. Und ich möchte jetzt nicht Berufung sagen, ich möchte das als Weg bezeichnen für mich. Ja, vorweg, und das wird wahrscheinlich den einen oder anderen schocken oder vielleicht auch erhellen. Ganz ehrlich, Leute, jeder in der gesamten Gesellschaft von unseren 82 Millionen, die wir haben, kann eine Sucht entwickeln. Keiner ist davor gefeit.
Nein, wir haben ja auch bei uns in der Klinik Leute gehabt, ich kann jetzt wieder gesagt nur vom Alkohol sprechen, die haben nie groß getrunken. Ich kann mich an einen Fall erinnern, dann ist die Frau gestorben. Vorher hat er vielleicht mal ein Abendbier getrunken und eingeliefert worden in die Entgiftung ist er dann irgendwann, wo er dann vor seinem Haus lag, irgendwann dann schon mit 2 Flaschen Wodka, weil er es einfach nicht verkraftet hat. Und da ist mir halt klar geworden, dass, wie Micha gerade schon sagt, das kann wirklich jedem passieren, irgendwann, dass ihm irgendwas aus der Bahn wirft und man darüber halt einfach krank wird, weil man in irgendeiner Form meint, man muss sich jetzt betäuben.
Das Problem bei der ganzen Sache ist, wann fängt denn überhaupt eine Sucht an? Und ich möchte euch erstmal eine kleine Hilfestellung in die Richtung geben, dass ich von mir erzähle, also sprich diese innere Wahrnehmung. Als ich in der Reha gegangen bin, hatte ich so diese Selbstreflexion noch nicht. Ich wusste nicht, wann das bei mir angefangen hat, wodurch das ausgelöst wurde. Aber das kam im Nachhinein. Und dann, wenn man sich, das ist so ein ganz, 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 ganz langer Prozess, wie man dann plötzlich immer wieder ein Stück weiter in die Vergangenheit vordringt. Man denkt, man hat das irgendwann mal gemacht, die Sucht, als man mit Amphetamin und Cannabis, wie ich eben, angefangen habe, dass das da entstanden ist. Aber nein. Dann habe ich für mich reflektiert, das Ganze fing an, als ich mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht hatte und da so Schicksalsschläge in meiner weiteren, ich sag mal, beruflichen Entwicklung stattgefunden hat. Und dann habe ich wieder erfahren von mir, nein, bei mir hat das bereits in der Kindheit angefangen, dachte ich. Und als ich dann gehört habe, dass ich das im prämenstrualen bzw. in der präkindlichen Vorstufe bereits angelegt bekommen habe oder zumindest die Affinität und die mögliche Gefahr dahin, mal eine Sucht entwickeln zu können, als ich das für mich verstanden habe, ganz ehrlich, das war ein Schock für mich. Ja, und dann habe ich einfach, ja, dann habe ich mich viel tiefer damit beschäftigt, als ich also quasi, und das war in meinem Fall so, ich kann da mal ganz so offen drüber erzählen, mein Opa war Alkoholiker. Und irgendwann vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich mal eine Dokumentation gehört und gesehen im Fernsehen, da habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Da habe ich gehört, dass da ein Psychologe oder Doktor oder wie auch immer er da hieß, ich weiß auch nicht mal den Namen, sondern es ist nur in meiner Erinnerung, dass ich gehört habe, die genetische Veranlagung oder die Veranlagung dafür ist bereits in den Genen veranlagt. Das ist so, ist einfach da. Weil in dem Zusammenhang psychotische Personen, die eine Psychose quasi entwickeln, die wurden dann immer gefragt, ja, derjenige hat ebenfalls einen psychosomatischen Angehörigen, der eben da irgendwie Probleme mit hat. Also ist die Herleitung gar nicht so weit, dass man wirklich plötzlich erkennt, ja, in der Familie, wenn da, wie ähnlich wie bei Krebs, wenn in der Genetik da irgendwelche Vorbelastungen sind, man kann tatsächlich auch die Sucht veranlagt haben. Und in meinem Fall, wie gesagt, war das mein Opa. Und das habe ich aber gar nicht so wahrgenommen. Meine innere Wahrnehmung war, ja, du bist ja der Micha. Und die anderen, das ist ja so, es wird ja als normal oder es wurde von mir als normal angesehen, dass mein Opa regelmäßig trinkt. keiner hat was gesagt. Nie. Es wurde immer zugeschaut und zugeguckt. Vor allem dann, wenn der Opa die Lichtgestalt der Familie ist. Vor allem dann, wenn der Opa der Familienanführer ist. Derjenige, der die Familie zusammenhält. Der bestimmt, wo es lang geht. Der auch so ein bisschen der kleine Patriarch ist. Ja, aber als ich dann eben mich weiterentwickelt habe, war es eben eine für mich lange Zeit verdrängte Vergangenheit, weil das war für mich eben normal. Es war normal, dass in meiner Familie oder zumindest mein Opa Alkohol getrunken hat. Und wir reden hier nicht von ein, zwei Flaschen Bier. Wir reden hier von richtig viel. Diese obligatorischen Besuche in der Kneipe, diese obligatorischen Familienfeiern, die an Wochenenden stattgefunden haben. Und dann hat man natürlich getrunken. Ich bin ein Kind der 70er. Und da war das eben normal, dass man getrunken hat auf Familienfeiern. Und ich war tatsächlich, bis ich dann zur Bundeswehr gegangen bin mit 19, war ich aber gar nicht so dem Alkohol zugesprochen. Ich habe das nicht so gemocht. Vielleicht auch deswegen, weil mein Opa mich mit 12 Jahren hat er mir mal ein Bierglas hingehalten. Und als ich mal gefragt habe, wie schmeckt denn das, hat er mir ein Glas hingehalten. Ich habe den Schaum getrunken vom Altbier. Also ich persönlich, ich komme aus in der Nähe von Düsseldorf. Boah. Naja, ja, und probier du mal dann als 11-, 12-Jähriger den Schaum von Altbier. Also mir...
Ja, alt kann man ja sowieso nicht trinken.
Ja. So. Naja, auf jeden Fall war das so eine Art... Bluch. Nee. Und dann kam ich aber zum Bund. Naja, und beim Bund, da trinkt man nur mal. Aber trotzdem habe ich nie irgendwie eine Affinität zur Richtung Alkoholsuchtthema eben bekommen. Um das mal kurz zusammenzufassen, was mich aber dann erwischt hat, jetzt im Nachhinein merke ich das, ich wurde durch meine berufliche Karriere, sagen wir mal, dann zu dem Thema Familie, habe ich unbemerkt zu diesem Zeitpunkt mehr und mehr Sensibilitäten entwickelt, eine mögliche Sucht zu bekommen. Denn es wurde stressig. Mein Leben wurde stressig. Ich stand mehr und mehr unter Druck, denn dann, als ich kein Schüler und kein Auszubildender mehr war, wurde das Leben eben nicht so oder ist nicht mehr so gewesen wie früher als Schüler. Ja, und das artete dann so weit aus, dass ich mich dann, kleiner Sprung, dann kam meine Scheidung. Und dann merkte ich, warum die Scheidung, die hat ja einen bestimmten Grund. Viele sagen, man lebt sich auseinander, aber dann auf einmal, man setzt ja auch so ein paar Kilos mit der Zeit an. Zu dem Zeitpunkt habe ich 120 Kilo gewogen und ich habe mir selber nicht mehr gefallen mit 120, 130 Kilo. Und dann habe ich mir was zum Abnehmen gesucht. Vielleicht spielte da auch eine gewisse Intelligenz eine Rolle, weil, naja, es geht ja schnell, wenn man irgendwelche Mittelchen sich einwirft. Und dann habe ich mir mein Beta-Amphetamin selber zusammengemischt, weil ich im Internet eben ein Rezept gefunden habe, wie man es schnell abnehmen kann. Und dann habe ich das für mich zusammengepanscht. Ein Beta-Amphetamin. Und so, das war für mich der aktive Sprung in die Abhängigkeit, denn bereits ein Beta-Amphetamin, das war der Zeitpunkt, wo ich die Nadel im Arm hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Veranlagung dazu, darf ich von mir tatsächlich auch rückwirkend, und da stehe ich auch tatsächlich zu, war immer da. Die war da. Weil ich möglicherweise, wenn diese Veranlagung, das ist vielleicht jetzt müßig, mit gewissen Therapeuten habe ich darüber gesprochen, der eine sagte sowas, der andere sagte mir was anderes, aber das Grundgerüst für die Sucht war da. Und deswegen sage ich, jeder kann eine Sucht unter Stress, unter Einfluss seiner Lebenserfahrung, seines Lebensereignisses entwickeln. Zumindest, wie in meinem Fall, bezüglich Amphetamin. Cannabis bei mir kam später, das hat nochmal, aber ähnlich, auch in einer Suchtdrucksituation. Bin mal mit einem Kumpel von wegen nach Barcelona gefahren und da ist mir viermal das Auto abgeschleppt worden und dann sagte einfach ein guter Bekannter, du brauchst jetzt was zum Runterkommen. Stress. Ich habe es getan. Und da hatte ich den Fixpunkt im Kopf. Meine Rezeptoren waren betäubt, waren quasi, sind zum ersten Mal mit diesem Suchtstoff in Kontakt gekommen und dann hatte ich meinen anderen Arm mit einer Nadel versehen, nämlich mit dem Cannabis. Und das war der Zeitpunkt, wo ich von beidem nicht mehr loskam. Es tat mir gut in dem Moment, aber mein Hirn, meine Rezeptoren, meine Synapsen konnten nicht mehr ohne zu diesem Zeitpunkt. Also die Gefahr ist, wenn man eine negative Vergangenheit hat, oder ich in meinem Fall, man soll ja immer nur von sich reden, ne, Julia? Das ist, ja, ich weiß, du nickst schon wieder. Ich weiß, ich habe dein Gesichtsausdruck mitgekriegt. Ja, es ist tatsächlich so, Druck und vergangenen Stress, der sich Schritt für Schritt, Punkt für Punkt aufbaut, begünstigt sowas. Das durfte ich leider von mir erfahren und erkennen. Denn irgendwann war der Druck einfach zu viel. Ich hatte eine gewisse Resilienz, sagen wir mal so im Toleranzbereich, plus 5, minus 5 an Stress. Aber irgendwann kam diese Resilienz, naja, reichte nicht mehr aus. Irgendwann waren die Punkte einfach zu viel, dass ich einen Ausweg gesucht habe. Ich war so intelligent, dass ich mir mit diesen Mitteln selbst geholfen habe, weil etwas gefehlt hat.
Ja gut, das ist ja das, was wir in der Klinik gelernt haben, dass wenn man mit seinen Problemen nicht mehr klarkommt, dass das erstmal der Versuch der Selbstheilung ist.
Ja, das sind dann die, das ist dann der Versuch, der Symptome Herr zu werden. Geldprobleme, wer hat das nicht? Gerade jetzt in heutiger Zeit. Familienprobleme, Stress mit Arbeitskollegen, Stress auf der Arbeit selber. Die ganze, ich nenne es mal deutsche Geschichte, oder meine Geschichte sogar auch nur als bestes Beispiel. Ich habe den Fall der Mauer mitbekommen mit 14. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, in der Rückblende, wie einfach doch das in der Zeit alles war. Wir hatten den Warschauer Pakt Ost und West. Da gab es jetzt nicht, aus meiner Erinnerung, nicht so viele Probleme wie heute. Wir hatten nicht die Krisen des Balkans in den 90ern. Wir hatten nicht die Krisen der ganzen Abwicklungen von der Treuhand. Es war relativ geradlinig in meiner Erinnerung.
Ja, Micha, das war jetzt deine Vorstellung, die ich jetzt gerade echt, jo, wow. Die geht mir jetzt gerade auch sehr nah. Und ich würde sagen, damit schließen wir den Podcast für heute. Und ich bin in der nächsten Folge dran. Macht's gut.
Bis dann.